Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video, gesponsert von Kraken, der US-amerikanischen, ja, ehemals Kryptobörse, die sich jetzt aber breiter aufgestellt hat. Dort kann man jetzt auch tokenisierte Aktien handeln. Und wenn ihr Kraken ausprobieren wollt, dann findet ihr natürlich den Link hier unter dem Video, aber auch den QR-Code eingeblendet. Ja, heute habe ich mal das Hugo Boss Hemd wieder ausgepackt, denn die Aktie von Hugo Boss legt derzeit einen Kurssprung hin. Hintergrund ist hier ein Übernahmeangebot durch die britische Frasers Group. Allerdings soll das heute weniger das Thema in diesem Video sein, denn mit diesen Übernahmeplänen beschäftigen sich genug andere und generell finde ich die Aktie nicht so besonders spannend. Viel spannender derzeit ist der US-Technologiesektor, wo wir eine Marktkorrektur sehen, da gehe ich gleich näher drauf ein. Und dann natürlich auch der Kryptobereich, der dann im zweiten Teil des Videos auch noch kurz behandelt werden soll. Zunächst aber zu dem, was wir zuletzt an den Aktienmärkten gesehen haben. Und da gibt es jetzt so ein bisschen, ja, Korrektur, ein bisschen Abwärtsdruck und insbesondere der KI- oder AI-Trade gerät unter Druck. Und es gab zuletzt auch den ein oder anderen Kommentar hier unter dem Video, dass man davon ausgeht, dass das Ganze jetzt erst einmal einen Höhepunkt erreicht hat und es jetzt dann schlechter läuft und das Ganze auch komplett wegkippen könnte. Aus meiner Sicht ist das noch zu früh. Ich hatte ja hier lange genug davor gewarnt, dass so etwas passieren kann, dass es auch mal zu einer größeren Korrektur kommen kann. Jetzt ist diese Korrektur da und nachdem damals viele immer noch gesagt haben, ja, ja, lass den mal reden, werfen sie jetzt gleich die Flinte ins Korn. Meines Erachtens ist das zu früh, wie gesagt. Es gibt auch gleich noch eine Grafik, die eingeblendet wird, wo man einen schönen Vergleich hat, wie der Markt so zwischen 1996 bis 2003, glaube ich, ist es, gelaufen ist, also die Dotcom-Bubble-Era. Da war ich noch live dabei, neuer Markt und Dotcom-Bubble und eben wie es jetzt zuletzt gelaufen ist. Und dann sieht man auch, dass die aktuelle Marktkorrektur auch etwa so verläuft wie damals. Es durchaus auch noch nicht ganz ausgestanden sein muss, aber wir anschließend noch auf neue Höchstkurse klettern, ehe dann irgendwann die Bubble platzt. Und ich gehe davon aus, dass das erst in etwa einem Jahr der Fall sein wird. Denn bis dahin werden die Investitionen in künstliche Intelligenz noch weiter fließen und das sollte dann auch entsprechende Aktien weiter nach oben treiben, weil die dann eben davon profitieren, weil sie gute Geschäfte machen, weil die Umsätze und Gewinne exorbitant wachsen. Ja, warum aber jetzt eine aktuelle Marktkorrektur? Zum einen natürlich der Nasdaq zuletzt an die Runde 30.000er Marke gelaufen, hier bezogen auf den Nasdaq 100 natürlich. Und dann haben wir natürlich jetzt immer noch den Iran-Krieg, wenngleich man sagen muss, die Ölpreise haben sich etwas beruhigt. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich deutlich höher als noch vor 4-5 Monaten und dementsprechend gibt es auch Inflationsdruck. Wir haben jetzt zuletzt Wirtschaftsdaten in den USA bekommen, die US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag. Die waren auf den ersten Blick sehr stark. Es sind deutlich mehr Stellen geschaffen worden als erwartet, aber schaut man genauer hin, dann ist da auch viel Teilzeit dabei und dementsprechend, ja, sieht man hier zwar noch keine Disruption durch KI oder AI, aber es gibt durchaus andere Statistiken, die sich mehr auf den Technologiesektor fokussieren und da sieht man dann tatsächlich, dass Jobs doch sehr, sehr stark abgebaut werden und das sind natürlich gut bezahlte Jobs. Hinzu kommt, dass diese Mitarbeiter, die jetzt da ihren Job verlieren, in der Regel auch nicht nur mit Cash bezahlt wurden, sondern oftmals auch mit Aktienoptionen. Und das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, denn wer natürlich mit Aktienoptionen bezahlt wird, der hat natürlich auch ein Interesse dran, dass die Aktie steigt, weil dann seine Optionen mehr wert werden. Und wenn er sie dann einlöst, hat er dementsprechend mehr Geld. Auf der anderen Seite sind das dann aber auch Verwässerungen. Und wenn man jetzt eben weniger Mitarbeiter braucht, dementsprechend weniger solche Optionen ausgeben muss, dann dämmt das die Verwässerung ein und das ist dann natürlich auch wieder positiv. Also es hat immer alles seine zwei Seiten, das muss man ganz klar so sehen. Nichtsdestotrotz der US-Arbeitsmarkt auf den ersten Blick recht stark. Dann die Konsumentenpreise, die wir gestern bekommen haben um 14.30 Uhr, CPI, Consumer Price Indices, die lagen weitestgehend im Rahmen der Erwartungen. Die allgemeinen Verbraucherpreise um etwa 4,2% angestiegen, das war so erwartet. Die Kernrate deutlich besser unter 3% geblieben. Auch das war zwar einigermaßen so erwartet, aber man war noch einen Tick besser. Und man hat auch gesehen, dass zwar der steigende Ölpreis im Bereich Benzin, Sprit, die Inflation nach oben getrieben hat, aber es gab andere Bereiche, wie zum Beispiel die Mieten, die sehr stabil geblieben sind oder auch Mietwagen, lustigerweise, wo die Preise sogar rückläufig waren, was natürlich dann auch schlecht sein könnte für entsprechende Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Ja, heute 14.30 Uhr kommen dann auch noch die Erzeugerpreise, die Produzentenpreise, PPI. Das ist dann auch nochmal wichtig, gerade auch für die Kryptos. Da gehe ich am Schluss nochmal drauf ein. Und was man insbesondere auch im Blick haben muss, sind die US-Anleihemärkte. Wenn hier die Renditen weiter deutlich nach oben klettern, dann kann das natürlich früher oder später zu Druck auf den Aktienmarkt auch führen. Denn die Anleihemärkte signalisieren damit ganz klar, dass die US-Notenbank an der Zinsschraube drehen sollte, und zwar nach oben. Und das würde natürlich dem Markt Liquidität entziehen. Und dementsprechend, wie gesagt, aktuell so eine Korrektur. Ich gehe davon aus, dass das noch so ein bisschen weitergehen kann, zumal auch viele Highflyer, Micron Technology zuletzt sehr volatil waren, die Aktie teilweise über 1000, dann deutlich unter 900 Dollar zurückgefallen, dann wieder drüber, dann wieder zurück. Also das geht jetzt sehr stark hin und her. Man muss aber auch sich klar machen, diese Aktie gab es vor einem Jahr teilweise für unter 70 Dollar. Das heißt, wer bei 70 oder 80 eingestiegen ist, der hat natürlich bei 1000 oder mehr durchaus auch mal Lust, Gewinne mitzunehmen und das Geld vielleicht anderweitig zu verwenden. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich gehe von einer normalen Marktkorrektur aus. Gerade der Philadelphia Semiconductor Index, der SOX, wie er so schön abgekürzt heißt, der ist natürlich auch zu schnell, zu stark gestiegen. Insofern, dass es da bei diesen Chipwerten auch mal zurücksetzt, dann kommt es ganz normal. Und weil die inzwischen halt sehr, sehr hoch gewichtet sind, zieht das dann auch den Index nach unten. Aber übergeordnet, wie gesagt, sind wir noch in Aufwärtstrends und das sieht mir eher nach einer Korrektur aus. Und ich gehe davon aus, wie gesagt, dass wir noch ein gutes Jahr vor uns haben. Ja, besonders interessant ist aber natürlich, wenn es zu einer solchen Marktkorrektur kommt, welche Aktien denn dann Stärke zeigen. Und da habe ich zuletzt ja die Astera Labs hier vorgestellt und die hat sich ja sehr, sehr gut entwickelt. Zuletzt auch ein bisschen zurückgekommen, hält sich aber noch auf vergleichsweise hohem Niveau. Kann natürlich sein, dass irgendwann da auch nochmal es einen auf den Deckel gibt und die Aktie nochmal in Richtung 300 oder darunter fällt. Ich hatte in den letzten Videos ja gesagt, dass das für mich dann die Chance wäre, hier nochmal nachzulegen, nachdem ich ja eine halbe Position bei etwa so 330, 340 verkauft hatte. Also so etwa auf dem aktuellen Niveau, vielleicht einen Tick darunter. Und eine weitere Aktie aus diesem Bereich, Credo Technology, die ich ebenfalls schon öfter positiv besprochen habe, die hält sich noch stärker. Die hat zeitweise sogar neue Allzeithochs zuletzt geschrieben, ist dann zwar auch ein bisschen abgerutscht mit dem Markt, aber alles in allem steht sie immer noch in Schlagdistanz zu diesen Allzeithochs. Und hier gab es ja zuletzt auch noch eine Übernahme von Dust Photonics, die das Unternehmen breiter aufstellt. Und insofern mit diesen beiden Werten bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich und denke, dass ich hier auch an Bord bleibe, beziehungsweise wenn es hier mal zu Rücksetzern kommt, insbesondere bei Astera Labs, dann auch wieder zugreifen werde. Ja, ansonsten ebenfalls eine Aktie, die zuletzt nach Quartalszahlen ja explodiert ist, weil sie widerlegt hat, ein KI- oder AI-Verlierer zu sein. Snowflake, die kann die Gewinne derzeit auch sehr, sehr gut halten. Also auch eine sehr starke Aktie auch hier. Wenn die nochmal etwas zurückkommt, kann man sich da mal auf die Lauer legen. Das könnte dann ganz interessant werden. Und eine Aktie, die zuletzt zwar stark war, aber jetzt tatsächlich etwas zurückgesetzt ist, die habe ich jetzt im Visier und will da nochmal nachlegen. Und das ist die Aktie von Cloudflare, einem Unternehmen aus dem Bereich Cybersecurity. Die meisten werden es kennen, ist natürlich prädestiniert dafür, um sogenannte DDoS-Attacken abzuwehren. Man hat das ursprünglich mal als Kerngeschäft gehabt, hat da jetzt aber auch einen Marktanteil von 70-80% und mehr und weitet jetzt da seine Cybersecurity-Dienste aus. Die Aktie zuletzt, wie gesagt, sehr, sehr volatil gewesen. Kein Wunder, sie ist auch vergleichsweise fundamental gesehen teuer, aber es ist eben auch das absolute Top-Unternehmen in diesem Bereich, zusammen mit Palo Alto Network, zusammen mit sicherlich auch noch einer CrowdStrike. Und das sind, wie gesagt, die drei Top-Favoriten. Dann aber auch eine Zscaler, die es zuletzt ja etwas erwischt hat, wo ich hier auch gesagt habe, aus meiner Sicht, der Abverkauf zu stark, kann man mal reingreifen. Wer das gemacht hat, dürfte schon die ersten Gewinne haben. Aber wie gesagt, die drei Top-Player, ganz klar Cloudflare und dann die beiden anderen genannten Palo Alto Network und CrowdStrike. Ja, damit möchte ich an dieser Stelle aber auch noch darauf hinweisen, dass ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren solltet. Das hat zuletzt ganz gut geklappt. Wir gehen in Richtung 10.200 Abonnenten. Und damit der Kanal auch bekannter wird, gerne Video teilen, natürlich dann auch liken, wenn es euch gefällt, hypen auf jeden Fall, wer das schon kann. Die meisten dürfen das jetzt können. Und gerne auch kommentieren. Und wie gesagt, bei den Kommentaren immer berücksichtigen. Ich gebe hier nur meine Meinung zum Besten. Die letztliche Entscheidung, die müsst ihr natürlich selbst treffen. Und natürlich kann meine Meinung auch mal falsch sein. Und das habe ich auch nie gesagt, dass das anders wäre. Also ich bin jetzt hier kein Instagrammer, der immer nur Gewinne macht, wie es zuletzt ja teilweise auch ganz lustige Videos gab. Aber alles in allem glaube ich, dass die meisten Tipps, die ich hier so gegeben habe, doch ganz gut aufgegangen sind. Aber letztlich, es sind am Ende eure Entscheidungen, eure Gewinne, eure Verluste. Genauso wie ihr mir nichts vom Gewinn abgebt, kann ich euch keine Verluste ersetzen. Und das sollte dann auch klar sein. Ja, ansonsten steht natürlich dann morgen für mich die Fahrt in Richtung Sinsheim an, doch zur Pre-Zero Arena, wo ich da auf dem SAP-Investoren-Treffen bin, Investorenpräsentation, die es da gibt. Die dauert, glaube ich, auch 5 Stunden, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr oder so. Das wird also sehr, sehr spannend. Da werde ich erst am Abend dann im Hotel sein und dann übers Wochenende vielleicht dann auch da unten bleiben oder zumindest am Freitagnacht noch nicht nach Hause fahren. Und morgen natürlich, und das ist sicherlich für die meisten viel wichtiger, der Börsengang von SpaceX. Und sieht es aktuell auch ganz gut aus. Es gibt ja da sehr viel Kritik dran. In der Vergangenheit hat man immer kritisiert, ja, bei so Börsengängen, da kommen Privatanleger gar nicht zum Zug. Jetzt hat Elon Musk dafür gesorgt, dass 30% der Aktien an Privatanleger gehen. Und jetzt heißt es, ja, er kriegt die nur bei seinen Milliardärsfreunden nicht unter und möchte jetzt die Kleinanleger abzocken. Also da sollte man sich dann auch mal fragen, was man denn möchte. Fakt ist, die Emission ist wahrscheinlich 3- bis 4-fach bis jetzt schon überzeichnet. Es wird wahrscheinlich zunächst mal Kursgewinne geben. Vorbörslich sieht die Aktie zumindest ganz gut aus. Nichtsdestotrotz, ich habe da nicht mitgemacht, ich habe nicht gezeichnet. Mir ist die Bewertung 1,75 Billionen US-Dollar zu hoch. Ich hatte ja in der Vergangenheit sogar die Möglichkeit, für 1 Billion war es, glaube ich, vorbörslich da reinzugehen. Auch das war mir schon zu teuer. Nichtsdestotrotz, ich bin ein großer Elon Musk-Freund, also jetzt nicht der große Kritiker. Finde auch ganz bewundernswert, was er zum Beispiel bei Tesla gemacht hat. Finde auch gut, dass er Twitter damals übernommen hat und da X draus gemacht hat. Aber wie gesagt, ich gehe dann trotzdem auch nicht alles mit. Ich werde mir anschauen, wie die Aktie zunächst mal läuft und dann überlegen, ob ich da einsteige. Insbesondere, wenn sie etwas zurückkommen sollte, komme ich ja vielleicht dann sogar günstiger rein als jetzt zur Zeichnung. Nichtsdestotrotz, durch SpaceX gibt es auch Gefahren. Ich hatte das zuletzt schon hier so ein bisschen thematisiert. Man hat ja doch einen Vertrag mit der Alphabet-Tochter Google abgeschlossen. 920 Millionen US-Dollar pro Monat zahlt Google an SpaceX und bekommt dafür KI oder AI-Rechenkapazität. Und die Vision von Elon Musk ist jetzt natürlich, in Zukunft solche KI-AI-Rechenzentren im Weltall zu bauen. Das hätte den Vorteil, man kann sie doch durchgehend mit Solarenergie versorgen. Also wenn das dann einmal, dieses Solarnetz steht, dann auch keine größeren Kosten mehr, so wie es hier in Deutschland immer gerne behauptet wird, die Sonne schickt keine Rechnung. Das wäre dann tatsächlich so, weil es im Weltraum ja auch keine Atmosphäre gibt, keine Wolken irgendwie dazwischen kommen können. Und noch besser, im Weltraum ist es vergleichsweise kalt und der größte Stromfresser bei diesen KI-AI-Datenzentren oder mit der größte Stromfresser ist natürlich die Kühlung. Und dementsprechend wäre das dann auch kein Thema. Und das hätte natürlich große Kosten und damit Wettbewerbsvorteile für SpaceX. Und das könnte dann solche Unternehmen wie Modine Manufacturing oder eben Vertiv in die Bredouille bringen. Deswegen auch kein Wunder, Vertiv zuletzt beispielsweise von 375 in Richtung 280 Dollar gefallen. Es gab jetzt eine Frage dazu, ob man die Aktie kaufen sollte. Aus meiner Sicht ist das jetzt noch nicht unbedingt aktuell, weil erstmal muss Musk beweisen, dass er solche KI-AI-Rechenzentren im Weltraum auch aufbauen und betreiben kann. Aber wenn das der Fall wäre, wäre das natürlich ein Risiko. Bis das soweit ist, wird aber noch viel Wasser hier die Mosel in Trier hinunterfließen. Deswegen die kurzfristige Panik vielleicht ein bisschen überzogen. Nichtsdestotrotz, aus charttechnischer Sicht kann die Vertiv durchaus noch in Richtung 240 Dollar fallen und meine Kaufbasis wären hier so grob 240 plus minus 10, also so zwischen 230 und 250 Dollar. Und ansonsten, wer sie schon hat, der kann dann auch erstmal drin bleiben, weil es bringt jetzt auch nichts mehr da rauszugehen, wo sie schon von 375 auf 280 gefallen ist. Die letzten 10-15%, die kann man dann wahrscheinlich auch noch aussitzen. Ja, und dann ein großes Thema heute, die Aktie außerbörslich 5-7% im Minus, Oracle. Und Oracle hat gestern Abend nachbörslich Quartalszahlen geliefert. Zunächst zu den Fakten. Der Quartalsumsatz lag bei knapp 19,18 Milliarden, um genau zu sein. Erwartet war so etwa 19,1 Milliarden, da hat man also leicht übertroffen. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 Dollar, hier waren 1,95 bis 1,96 erwartet. Auch da hat man also übertroffen, sogar etwas deutlicher. Und man hat auch noch die Jahresprognose, die Umsatzprognose 90 Milliarden US-Dollar für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Alles in allem war das trotzdem jetzt dem Markt nicht genug positive Überraschung und die Aktie deswegen unter Druck. Aber es gibt noch natürlich einen weiteren Grund, warum die Aktie unter Druck steht, denn Oracle beziffert den Kapitalbedarf, den man jetzt in Kürze haben wird, für KI-AI-Rechenzentren auf etwa 40 Milliarden und will diesen über Eigen- und Fremdkapitalaufnahme decken. Das heißt, es könnte sein, dass es hier eine gewisse Kapitalerhöhung gibt. Man wird wahrscheinlich auch noch weitere Anleihen am Markt platzieren. Und in der Vergangenheit war es ja schon mal so, dass viele auf die Oracle-Anleihen geguckt haben und je nachdem, wie die gelaufen sind, dann gesagt haben, oh, das könnte sogar ein Pleitekandidat sein. Aus meiner Sicht völlig übertrieben, aber sei es wie es sei. Auf jeden Fall, der Kapitalbedarf war so ein bisschen der Pferdefuß. Auf der anderen Seite die CFO-in, also die Finanzchefin von Oracle, ja, es ist jetzt auch nicht gegendert, sondern es ist halt eine Frau, deswegen spreche ich es auch so aus, die hat gesagt, von dem RPO, den man hat, und der liegt bei 638 Milliarden US-Dollar, das sind also Aufträge, die eingegangen sind, die jetzt nach und nach abgearbeitet werden müssen, will man in den nächsten 12 Monaten etwa 12% schaffen. Das wären so roundabout, ja, 76,6 Milliarden US-Dollar, was dann abgearbeitet würde, und in den nächsten 13 bis 36 Monaten, also alles, was über ein Jahr hinausgeht, bis dann zu 3 Jahren, sollen dann weitere 34% dieses RPO abgearbeitet werden, was dann nochmal knapp 217 Milliarden US-Dollar obendrauf wären. Das heißt, Oracle ist definitiv ausgelastet, nichtsdestotrotz, es gibt halt auch die ein oder andere Sache, die am Markt nicht so positiv gesehen wird. Deswegen die Aktie, wie gesagt, teilweise auch schon deutlich unter Druck, hat sich schon ein bisschen erholt. Aktuell noch so 5-7%. Aber das muss man heute mal sehen, wie sie sich verhält. Ich hatte zuletzt ja auch eine Frage zu Oracle bekommen, ob man da vor den Zahlen rein sollte. Ich kann es an dieser Stelle nur nochmal wiederholen. Hatte ja zuletzt auch im letzten Video die Quartalszahlen, die jetzt heute Abend kommen, werden von Adobe so angesprochen, dass ich im Vorfeld solcher Quartalsberichte eigentlich nie irgendwie herumzocke, egal ob long oder short, denn ich habe schon zu viel erlebt. Es gab schon Fälle, da hat Apple seinerzeit Quartalszahlen geliefert, die waren einigermaßen im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie fiel irgendwie über 10% und am nächsten Morgen war sie wieder im Plus. Und dann hatte Tim Cook, der ja noch CEO ist, bald ausscheidet, seinerzeit bestätigt, dass man eben die Banken angewiesen habe, das Aktienrückkaufprogramm verstärkt zu nutzen, um die Aktie zu stützen, weil man eben nicht gesehen hat, warum die Aktie so stark unter Druck stehen sollte, aufgrund der gemeldeten Zahlen. Ein anderer Fall, Amazon hatte mal Quartalszahlen geliefert, war abends auch minus 20%, die man da gesehen hat, und bis zum nächsten Tag hatte man das fast vollständig wieder aufgeholt. Also insofern, ich habe auch schon gesehen, dass Unternehmen hervorragende Quartalszahlen berichtet haben, die Aktie dann trotzdem abgestürzt ist, oder umgekehrt, ein Unternehmen total miese Quartalszahlen eigentlich vorgelegt hat und die Aktie dann stark gestiegen ist. Und von daher, ich kann zwar durchaus einschätzen, ob die Quartalszahlen gut oder schlecht werden. Ich hatte ja zuletzt auch gesagt, Broadcom, da erwarte ich gute Zahlen, und aus meiner Sicht waren die auch gut. Ich kann aber nicht einschätzen unbedingt, wie der Markt darauf reagiert. Manchmal kann man das, hin und wieder kann man vielleicht mal zocken, wobei ich das relativ selten mache und hier im Video schon gar nicht irgendwie groß anpreise. Aber wie gesagt, das ist eher selten, und wir hatten ja bei Stock3 auch mal so einen Experten, der nur auf Quartalszahlen quasi gewettet hat, und der hatte hinterher eine Trefferquote von 50%, also mal ging es gut, mal ging es nicht gut, und insgesamt war da außer Spesen nicht viel gewesen, weswegen der Service dann ja auch letztlich wahrscheinlich eingestellt wurde. Ja, das dazu, damit haben wir Oracle auch noch abgehakt, und jetzt hatte ich ja gesagt, dass ich zum Schluss auch noch kurz auf die Kryptos und hier in erster Linie heute den Bitcoin zu sprechen kommen möchte, denn der ist zuletzt natürlich nochmal abgestürzt, die Marke von 60.000 US-Dollar hat dann aber gehalten, und es gab einen Bounce in Richtung 64.000, ehe dann wieder Gewinnmitnahmen eingesetzt haben, und jetzt aktuell, ja, dümpelt er so zwischen 60.000 und 63.000, 64.000 so ein bisschen umhin. Und hier ist natürlich ganz entscheidend jetzt, was heute mit den Erzeugerpreisen passiert. Wir haben jetzt gestern die Konsumentenpreise gehabt, die Consumer Price Indizes, die einigermaßen wie erwartet, zum Teil, wie gesagt, gleich besser als erwartet ausgefallen sind. Deswegen gab es dann auch zunächst mal Kursgewinne, die aber schnell dann auch wieder mitgenommen wurden aufgrund neuer Eskalationen im Iran. Jetzt heute die Produzentenpreise, die sind aber auch ein wichtiger Indikator für die zukünftige Inflationsentwicklung, und die könnten dann tatsächlich auch nochmal, je nachdem wie sie ausfallen, für Druck am Markt sorgen. Fallen sie heißer aus als erwartet, wie gesagt, könnte das für die Aktien, aber auch für den Bitcoin nochmal ein Problem werden und dann auch die anderen Kryptos nach unten ziehen. Fallen sie einigermaßen wie erwartet oder sogar etwas besser als erwartet aus, dann könnte das sogar auch stützend wirken. Generell muss man aber sagen, es gibt einen Indikator, der in der Vergangenheit, einen charttechnischen Indikator, der in der Vergangenheit den Boden des Bitcoin immer sehr zuverlässig angezeigt hat, und der zeigt derzeit auch wieder den Boden an, und das ist der sogenannte Williams Percentage Range Indikator, gerne abgekürzt mit WPR oder auch mit Prozent R. Er wurde entwickelt von Larry R. Williams, einem sehr bekannten US-Trader, denn der hat 1987 die Weltmeisterschaft im Futures Trading gewonnen mit einer Performance innerhalb eines Jahres von mehr als 11.000%, und das war auch keine Eintagsfliege, denn er hat eine Tochter, Michelle Williams, kennt man vielleicht, sie ist nämlich mittlerweile Hollywood-Schauspielerin, und die hat er damals gecoacht, und im Alter von 17 Jahren hat Michelle Williams dann 10 Jahre nach ihrem Vater, also 1997, ebenfalls diese Futures Trading Weltmeisterschaft gewonnen, und der hat diesen Williams Percentage Rate Indikator, wie gesagt, entwickelt, und der hat in der Vergangenheit, in der Monatsdarstellung, schon viermal zuverlässig den Boden des Bitcoin vorhergesagt und tut es jetzt wieder. Das ist natürlich jetzt keine Garantie. Trotzdem kann der Kurs noch weiterfallen. Man muss auch sagen, er hat nie 100% exakt den Boden vorhergesagt. Es kann also durchaus noch sein, dass der Bitcoin Richtung 55.000 mal fällt. Das wären vielleicht so etwa 10% gegenüber dem aktuellen Niveau. Das muss man definitiv noch einkalkulieren. Und was er auch nicht kann, ist sagen, wann es denn nach oben geht. In der Vergangenheit hat er zwar, wie gesagt, den Boden recht zuverlässig angezeigt, aber in der Spitze dauert es einmal rund ein Jahr, bis die Kurse dann auch wieder angezogen sind. Was aber auch positiv ist, als sie dann angezogen sind, gab es jeweils ein neues Allzeithoch. Also insofern, aktuell haben wir wohl den Boden so langsam erreicht. Wie gesagt, so plus minus 10% kann es da immer hin und her schwanken. Gerade der Bitcoin ist ja sehr volatil. Und man muss auch sagen, die aktuellen Kurse haben wir erstmals schon im Januar, Februar gesehen. Das heißt, selbst wenn man ein Jahr warten müsste, müsste man das wahrscheinlich von Januar, Februar anzählen. Dann hätten wir also jetzt noch so ein gutes halbes Jahr vor uns. Wobei es natürlich auch schneller gehen kann. Denn wie gesagt, das war ja nur der längste Wartezeitraum. Und anschließend gab es neue Allzeithochs, was bedeuten würde, er muss mindestens auf 126.000, 127.000 Dollar steigen. Ausgehend von jetzt ein bisschen mehr als 60.000 wäre das mindestens eine Verdopplung. Also insofern, auch diesen Chart haben wir hier nochmal eingeblendet. Kann man sich definitiv mal anschauen. Leider geht die Chart-Historie nicht weit genug zurück, sodass man hier nur zweimal dieses Bodensignal sieht. Das dritte Mal ist ja das aktuelle, da wissen wir noch nicht, ob es klappt. Und nichtsdestotrotz, ich habe das tatsächlich überprüft. Es war in der Vergangenheit viermal so und es spricht eben dafür, dass der Bitcoin derzeit seinen Boden so langsam am Finden ist oder ihn schon gefunden hat. Wie gesagt, gewisse Kursschwankungen muss man ihm noch zugestehen, aber ab dann kann es nach oben gehen. Ja, damit bin ich für das heutige Video dann auch am Ende angekommen. Heute ein bisschen später auch dran, denn mir ist heute einen Zacken aus der Krone gefallen. Nein, eine Krone aus dem Mund gefallen, weswegen ich heute Morgen zum Zahnarzt musste, die nochmal festkleben lassen. Und wie gesagt, dann geht es morgen früh für mich nach Sinsheim zu SAP. Da bin ich schon sehr gespannt. Die Pre-Zero Arena und die Investorenpräsentation. Ich werde euch natürlich auch hier auf dem Laufenden halten, was es da gegeben hat. Und ja, damit bedanke ich mich bei allen, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Wie gesagt, gerne auch Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und andere auf den Kanal aufmerksam machen. Und das war's für heute. In diesem Sinne sage ich nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.